بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben darüber gesprochen, dass der Prophet عليه الصلاة والسلام zum Propheten wurde mit der Offenbarung in Sure 96 Vers 1 bis 5. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ja, Sure 96 Vers 1 bis 5. Und daraufhin haben wir erstmal kurz über einige Offenbarungsarten gesprochen, wie zum Beispiel der wahre Traum, wie Ilham, Eingebung, wie zum Beispiel dem Engel in seiner wahren Form zu begegnen oder den Engel als Menschen zu begegnen, also dass der Engel als Mensch dem Propheten a.s.w. erscheint und so weiter. Und ich denke, dass es passend ist, an dieser Stelle auch kurz etwas auf unseren Glauben einzugehen bezüglich der Propheten. Denn der Prophet, alayhi salatu wassalam, ist zum Propheten geworden. Also stellt sich die Frage, was ist ein Prophet oder ein Gesandter, was ist ein Nabi und was ist ein Rasul? Und dann stellt sich auch die Frage, dürfen Propheten Angst haben? Weil es in Deutschland eine Gruppe gibt namens Ahbash, die behaupten, zu sagen, dass ein Prophet Angst hätte, wäre Kufr. Dann sind Propheten Menschen? Inwieweit sind Propheten und Gesandten unfehlbar? Wissen sie das Verborgene? Sind sie anbetungswürdig? So. Zu der ersten Frage, was sind Propheten oder Gesandte? Ja? Das Wort Nabi kommt vom Wort Nabe, Kunde. Amma yatasaalun anin Nabe'il Azim. Wonach fragen sie dich? Nach der gewaltigen Kunde. Das ist also jemand, der von Allah subhanahu wa ta'ala eine Kunde bekommen hat, die er vermitteln soll. Und Rasul kommt von dem Wort Risala, Botschaft. Das heißt, das ist also jemand, der eine Botschaft verkünden soll. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Gesandte und Nabi? Hier gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten. Es gibt einmal die Meinung, dass das dasselbe ist. Das ist etwas, was viele Gelehrte sagen, dass ein Rasul ein Nabi ist und ein Nabi ist ein Rasul. Und dann haben sehr viele Gelehrte die Meinung, dass ein Rasul, ja, dass jeder Rasul auch ein Nabi ist, aber nicht jeder Nabi ein Rasul. Dass also sozusagen ein Rasul eine höhere Stufe hat. Und hier gibt es einmal die Meinung, dass der Rasul mit einem Schara, mit einer neuen Gesetzgebung gekommen sei. Dann gibt es die Meinung, dass der Rasul, die den Befehl bekommen hat, seine Botschaft zu verkünden, und der Nabi einfach die Botschaft bekommen hat, ihm aber nicht der Befehl gegeben worden ist, es zu verkünden. Ja? Und dann gibt es die Meinung, die sagt, dass der Nabi nur zu den Gläubigen geht, das heißt, um sie zu erinnern an eine Botschaft, die schon zu ihnen gekommen ist, und dass ein Rasul zu einem Volk geht, das also noch keine Botschaft direkt bekommen hat, beziehungsweise ungläubig ist. Gehen wir kurz darauf ein. Erstmal, diejenigen, die sagen, dass es was anderes ist. Oder ich gehe erstmal darauf ein, auf die Aussage von denjenigen, die sagen, dass ein Nabi mit einer Gesetzgebung gekommen ist, dass ein Rasul mit einer neuen Gesetzgebung kommt und ein Nabi nicht mit einer neuen Gesetzgebung kommt. Darauf gehe ich erstmal ein. Da gibt es einen Vers in Sure 40, Vers 34. Der dagegen spricht. Dieser Vers heißt: وَلَكَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Ja? Das ist also in Sure 40, Vers 34. Ich lese das mal kurz vor aus der Übersetzung. Sure 40, Vers 34. Und Yusuf kam ja vor dem mit deutlichen Beweisen zu euch, jedoch hörtet ihr nicht auf, das zu bezweifeln, womit er zu euch kam, bis ihr dann, als er starb, sagtet, Allah wird nimmermehr einen Gesandten nach ihm erstehen lassen. Das heißt, Yusuf wird hier als Gesandter bezeichnet. Es ist aber nicht bekannt, dass Yusuf mit einem neuen Schara, mit einer neuen Gesetzgebung gekommen ist, sondern er hat die Gesetzgebung seiner Vorfahren Jakob und Ishak und Ibrahim bestätigt. Es ist nicht bekannt, dass er mit einer neuen Gesetzgebung gekommen ist. Und deswegen spricht dieser Vers gegen diejenigen, die sagen, dass ein Rasul jemand ist, der mit einer neuen Gesetzgebung kommt. Dann gibt es welche, die sagen, ein Nabi, das haben wir gerade eben gesagt, ist jemand, der eine Offenbarung bekommt, dem aber nicht befohlen wurde, diese Offenbarung zu verkünden. Und ein Rasul, dem wurde befohlen, die Offenbarung zu verkünden. Diejenigen, die das sagen, sagen auch, dass der Prophet mit Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, mit diesem Vers Prophet wurde und mit dem Vers hier Eyun mudassir kum fa'anzir, o du Eingehüllter, stehe auf und warne, dass er damit zum Gesandten wurde. Also mit Ikra wurde er Nabi, Prophet, und mit kum fa'anzir wurde er Gesandter. Das ist das, was die sagen. Was spricht dagegen? Dagegen spricht unter anderem der Vers in Sure 2, Vers 159, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also Sure 2, Vers 159, Inna allazina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu linasi fil kitab ulaika yal'anuhum udha wa yal'anuhum ula'inu. Das heißt, sinngemäß, diejenigen, die verbergen, was wir von den klaren Beweisen der Rechtsleitung herabsandten, nachdem wir es den Menschen im Buche erklärt hatten, diese verflucht Allah und diese verfluchen auch die Fluchenden. So, es ist also nicht logisch, dass jemand eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, die wichtig ist für die Menschen, gesandt wird von Allah, zum Propheten erkoren wird, und dass er das nicht verkünden soll. Wenn schon der normale Mensch eine harte Strafe zu erwarten hat, wenn er das verheimlicht, was er von der Rechtsleitung bekommen hat, wie ist es dann erst mit jemandem, der ein Prophet ist, von Allah subhanahu wa ta'ala eine direkte Offenbarung bekommen hat. So. Deswegen sind diese zwei Meinungen, ja, und wie gesagt, das vertreten einige Gelehrte, deswegen, es wäre natürlich ein schlechtes Benehmen von mir, jetzt so zu reden, wie, ah ja, die Gelehrten, die das und das gesagt haben, aber diese Meinungen erscheinen mir nicht besonders stark. So, was bleibt jetzt übrig? Jetzt bleibt übrig die Meinung, die sagt, dass ein Nabi zu den Gläubigen geht und der Rasul zu Gläubigen und Nichtgläubigen geht. Ja? Und dagegen spricht der Hadith im Bukhari, Hadith Nummer 6541. Dort sagt der Prophet, dass er am jüngsten Tag Propheten kommen sieht, die zu ihm kommen. Da sagt er, wara'aytun nabi wa ma'urat. Also er sieht Propheten mit seinen Völkern. Er sagt, ich habe einen Propheten gesehen mit einem Rahd. Rahd ist eine Gruppe von bis zu 9 Personen. Ja? Und ich habe einen Propheten gesehen, wara'aytun nabi wa ma'uraju wa rajulan. Und habe einen Propheten gesehen mit einem oder zwei Leuten. Wara'aytun nabi wa laysa ma'hu ahad. Und habe einen Propheten gesehen, bei dem niemand war. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass jemand, der zu einem gläubigen Volk kommt, um sie zu erinnern, am Ende keinen einzigen bei sich hatte, der ihm folgt. Und deswegen erscheint mir diese Meinung auch eher nicht besonders stark. Das ist die Meinung von Ibn Taymiyyah, aber die erscheint mir schon stärker als die anderen Meinungen. Und deswegen tendiere ich sehr stark zu der Meinung, die sagt, dass ein Rasul und ein Nabi dasselbe ist. Jetzt wird jemand sagen, aber es gibt ein Hadith neben Hibban von Abu Dharr. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Gelehrte, die sagen, ein Rasul, jeder Rasul ist ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. Am jüngsten Tag wird man nicht danach gefragt werden. Ja? Das heißt, Dinge, die nicht klar und deutlich in Koran und Sunna erwähnt und definiert werden, da wird man nicht zur Verantwortung gezogen werden, ja, damit man schon mal weiß. Aber Allah hat oft solche Sachen offen gelassen, damit wir uns auch bemühen und uns mit den Texten auseinandersetzen und dafür Hasanat bekommen. Alhamdulillah. Und der Hadith von Abu Dharr in Ibn Hibban, der wird von vielen Hadith-Gelehrten als schwach eingeschätzt. Dass es 124.000 Propheten gab und 314 Gesandte. Okay? Dann gibt es einen Vers in Sure 22, Vers 52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ. Ja, das heißt, das ist in Sure 22, Vers 52, wir haben vor dir keinen Gesandten und keinen Propheten gesandt. Und hier sagen diejenigen, die sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Gesandten und Propheten, sagen, guck mal, hier wird erst Rasul genannt und dann Nabi. Und Al-Atf, dieses Wow ist Harfu Atf, Yaqtadi Al-Mughayara. Ja, das bedeutet, dass es etwas anderes ist. Das heißt, dann, das bedeutet, dass Rasul etwas anderes als Nabi ist. Das ist der Asl, das ist die Grundlage, das ist normalerweise so. Aber das ist nicht immer so. Zum Beispiel, Allah sagt auch im Koran, Kul man kana adun lillahi wa rusulihi wa malaikati wa jibril wa mikail, fa inna Allah adu lil kafirin. Sprich, wer Feind Allahs ist, und der Gesandten, und der Engel, und Jibril, und der, und Mikail, ja, so ist Allah ein Feind der Glaubensverweigerer, der Kafirin. Aber wir sehen hier, dass zuerst Engel genannt werden und danach nochmal Jibril und danach Mikail. Das heißt, das ist nicht immer so, weil wir wissen ganz genau, dass Jibril und Mikail auch Engel sind. So. Wie gesagt, diese Sache ist, gibt es große Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten. Fakt ist, wir müssen wissen, welche Rechte die Gesandten und die Propheten uns gegenüber haben. Erstmal, wir müssen an alle Propheten und alle Gesandten glauben, die mit Namen genau erwähnt werden. Im Koran oder der authentischen Sunna, ja, da müssen wir unbedingt dran glauben. So. Dann müssen wir sie in Ehren halten. Das heißt, niemand darf negativ über einen Propheten reden, weil er ist jemand, der von Allah auserwählt wurde. Egal, ob wir jetzt einen Unterschied machen zwischen einem Rasul und einem Nabi oder ob wir keinen Unterschied machen. Ja, das heißt, das ist für uns wichtig. Wichtig ist für uns, ja, nicht unbedingt den Unterschied zu erfahren. Weil, wie gesagt, das ist eine Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten und ich wollte gerade kurz darauf eingehen, wie schwierig diese Sache ist. Übrigens, diejenigen, die sagen, es gibt einen Unterschied, die sagen dann, der Hadith von der Shafa'a, da wird gesagt, dass Nuh der erste Rasul ist, aber der erste Nabi ist, wer? Ist Adam a.s. Adam a.s. gibt es einen Hadith in Bukhari, dass er der erste Nabi ist. Und dann wird aber gesagt, dass die Menschen am jüngsten Tag zu Nuh gehen und sagen, du bist der erste Rasul. Und hier wird dann zum Beispiel gesagt, guck mal, das zeigt, dass das ein Unterschied ist. Hier sagt man, dass es hier um die, das heißt diejenigen, die sagen, es gibt keinen Unterschied, dass es hier um die sprachliche Bedeutung geht, weil als Adam gesandt wurde, als Prophet gesandt wurde, der war mit seiner Familie, der wurde nicht wirklich gesandt mit einer Botschaft zu einem neuen Volk, ja. So, und deswegen wird hier geht es hier um diese linguistische Bedeutung von Rasul. Wallahu alam, wie gesagt, das ist keine einfache Angelegenheit. Es gibt dann noch ein paar Irregegangene, ja, die so tun wie, ja, es gibt eine ganz klare Definition im Koran, was ein Prophet ist und was ein Gesandter ist. Nämlich, und das ist übrigens eine Meinung von Irregegangenen, ja, und das müsst ihr euch merken, dass es oft so ist, dass Irregegangene mit Dingen argumentieren, aus dem Koran, entweder sie kommen mit erfundenen Aussagen oder sie kommen mit irgendwelchen Konzepten, die kein Hand und Fuß haben, ja? Oder sie bringen einen Vers aus dem Koran, der eigentlich mit der Beweisführung, mit dem, was sie beweisen wollen, gar nichts zu tun hat, und versuchen dann damit so zu tun, als wenn das ein klarer Beweis wäre für ihre Sache. So. Sie wollen dann sagen, ein Rasul ist unbedingt jemand, der nach einem Nabi kommt, und kommen dann mit Sure 3, Vers 81. Und da nahm Allah von den Propheten den Bund entgegen. So, jetzt wird der Bund beschrieben. Wenn ich euch das Buch und die Weisheit gebe, dann wird zu euch ein Gesandter kommen und das bestätigen, was ihr habt. Wahrlich, ihr sollt ihm glauben und sollt ihm helfen. Hier steht nicht, ein Gesandter ist derjenige, der danach kommt, und ein Prophet ist derjenige, der davor kommt, sondern hier wird von einem bestimmten Gesandten gesprochen. Er sprach: Erkennt ihr das an und nehmt ihr unter dieser Bedingung das Bündnis mit mir an? Sie sagten, wir erkennen es an. Er sprach, so bezeugt uns, ich will mit euch ein Zeuge unter den Zeugen sein. Jetzt erklärt, hier haben wir den Tafsir von Ibn Kathir, jetzt erklärt Ali ibn Abi Talib und sein Onkel, ja, der Sohn von seinem Onkel, also sein Cousin, Abdullah ibn Abbas, dies: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. Das heißt, Allah, und das ist ein besonderer Status vom Propheten a.s., wird also von Ali ibn Abi Talib und von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum, wird das also beschrieben, dass Allah von den Propheten ein Bündnis abgenommen hat, dass wenn Muhammad kommen würde, dass sie an ihn glauben würden und dass sie ihm helfen würden. Ja? Das ist also eine spezifische Angelegenheit für den Propheten a.s.w. Und die andere Bedeutung ist die, die auch von Hassan al-Basri erwähnt wird. Aber das ist halt das Problem mit diesen Sekten, dass sie die Meinungen der großen Sahaba wie Ali ibn Abi Talib, ibn Abbas oder den großen Tabi'in, dass sie die alle in die Mülltonne werfen und so tun, als wenn sie alles vom eigenen Kopf her selber interpretieren könnten und kommen dann mit irgendeiner Interpretation, mit der noch nie jemand gekommen ist. Okay? Wie gesagt, das wollte ich nur kurz dazu gesagt haben. Wie gesagt, das Wichtige für uns ist nicht der Unterschied zwischen einem Gesandten und einem Nabi, sondern das Wichtige ist für uns, welche Rechte ein Nabi uns gegenüber hat. Jetzt haben wir zum Beispiel die Ahbash-Sufis. Und das ist mir einmal in einer Moschee passiert. Da habe ich gesagt, der Prophet ist geflohen von Mekka nach Medina. Und da hat sich einer richtig aufgeregt. Ui, das ist Kuffer. Wie kann man sagen, der Prophet ist geflohen? Das ist ja eine Schande. Also der Prophet a.s. hat sich versteckt, hat sich 3 Tage in der Höhle versteckt, ist außen rumgegangen, sie wollten ihn töten. Was ist das denn, wenn man aus einer Stadt rausgeht, weil man getötet werden soll und sich 3 Tage in einer Höhle versteckt? Das ist eigentlich die perfekte Definition von einer Flucht. Und das ist auch überhaupt gar keine Schande, weil ein Prophet ein Mensch ist. Aber hier ist das Problem von den Übertreibern. Wir sagen, wir müssen einen Propheten ehren, lieben für Allah. Aber wir dürfen ihn nicht über die Stufe von einem Propheten hinaus ehren, dass wir ihn zu einem Gott machen, der keine Angst haben darf, der nicht auf Toilette gehen kann, der nichts essen muss, nichts trinken muss, etc. Natürlich gibt es Wunder, Mu'jizat, das ist ja eine andere Geschichte, auf jeden Fall. Hat er sich dann darüber aufgeregt, dass wir gesagt hätten, wie man nur behaupten könnte, dass der Prophet Angst gehabt haben könnte. Hier muss man erstmal sagen, es gibt verschiedene Arten von Angst. Es gibt Angst, die verpflichtend ist, die Angst vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Und das sagt der Prophet in einem authentischen Hadith, der unter anderem im Bukhari überliefert wird: Ich bin derjenige von euch, der Allah am meisten fürchtet. Dann, das ist eine Angst, die sogar eine Bedingung für den Iman ist. Man muss die Grundlage von der Angst vor Allahs Strafe haben. So, dann gibt es Angst, die haram ist. Das ist die Angst, die einem zu einer Haramtat führt. Dann gibt es Angst, die Schirk ist. Eine Angst zum Beispiel, die zu einem Schirk führt. Ja? Ich habe Angst, oh, wenn ich durch dieses Tal gehe, dann muss ich mich vorher bei dem Wali von diesem Tal oder bei dem Djinn von diesem Tal, muss ich erstmal um Erlaubnis bitten und ein Opfer für ihn schlachten. Ja? Diese Angst schon zu haben, ist eine Angst des Schirks als Beispiel. Ja? Dann gibt es Angst, die eine niedere Charaktereigenschaft ist. Das ist Feigheit. Was ist Feigheit? Propheten können nicht feige sein, weil das eine niedere, eine minderwertige Charaktereigenschaft ist. Aber was ist Feigheit? Feigheit ist Angst zu haben vor etwas, bevor man keine Angst haben muss. Aber wenn sich 30 Mann vor deinem Haus versammelt haben mit Waffen und du bist alleine, dass du eine natürliche Angst, also ein Löwe steht vor dir und ist am Grölen und ist am Fauchen, dann ist eine natürliche Art von Angst. So. Auf jeden Fall, und dann kommt die fünfte Art von Angst, das ist die natürliche Angst. Und diese natürliche Art von Angst können Propheten haben. So, das sind fünf Arten von Angst, die ich aufgezählt habe. Ja, es gibt auch noch Angst, die Mustahab ist, die erwünscht ist. Ja, auf jeden Fall, das ist die Angst, die einen zu einer Mustahab-Tat, zu einer erwünschten Tat führt. Auf jeden Fall, als Beispiel dafür, dass Propheten Angst haben können. Sure 20, Vers 45, dort sagt Musa an Harun, zu Allah, Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. O Allah, wir fürchten, dass er voreilig gegen uns vorgeht, das hat der Pharao, und gewalttätig gegen uns vorgeht. Sure 20, Vers 45. Aber natürlich, wie das bei den Nachbarn so ist, alles, was ihre Akida widerspricht, kann man ja nicht wörtlich nehmen. Das ist ja etwas anderes mit gemeint. Ja. Naja, dann Hadith Nummer 3 in Bukhari, da sagt der Prophet zu Khadija, Inni khashitu ala nafsi, ich hatte Angst um mich selber gehabt. Hadith in Bukhari. Das heißt, wir haben hier Koranverse, wir haben authentische Hadithe in Bukhari, die bestätigen, dass Propheten natürliche Angst haben können. Und da ist auch nichts bei. Aber wo liegt eigentlich das Problem? Das Problem liegt darin, dass halt einige sufistische Gruppen Propheten auf ein Level erhöhen, das übermenschlich ist. Propheten sind Menschen. Sie sind natürlich die besten Menschen und sie sind unsere Vorbilder und sie sind von Allah auserwählt worden und wir müssen sie lieben und ehren, dürfen niemals über einen Propheten schlecht reden, aber im Endeffekt sind sie Menschen aus Fleisch und Blut. Und das wird bestätigt unter anderem in Sura 18, Vers 110 und in Sura 41, Vers 6. Wo der Prophet sagen soll, Kul innama ana basharun mislukum, yuha ilayya, annama ilahukum ilahu wahad. Ja. In beiden Versen, sprich, also Mohammed soll sprechen, ich bin ein Mensch wie ihr, mir ist offenbart worden, dass euer Gott, euer Ilah, euer, der den ihr anbeten dürft, nur ein einziger ist, das heißt, ihr dürft nur einen einzigen anbeten. Da sagen dann die irregegangenen Gruppen zu, das hat er nur aus Bescheidenheit gesagt. Dann sagen wir, Entschuldigung, das ist ein Befehl von Allah, dass er das sagen soll, dass er ein Mensch ist wie wir, aber ihm ist offenbart worden. Das ist der große Unterschied. So, dann wird gesagt, es gibt ein Hadith, wo der Prophet sagt, das erste, was Allah erschaffen hat, ist das Licht eures Propheten, O Jabir. Erstmal, dieser Hadith ist falsch. Erstmal widerspricht er dem Koran. Und zweitens widerspricht er einem Hadith im Buch in Muslim, wo der Prophet sagt, das erste, was Allah erschaffen hat, ist der Kalam und nicht das Licht des Propheten. Okay? Dann kommt der nächste Einwand. Der nächste Einwand ist in Sura 5, Vers 15, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ahl kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinirkum kathiru mimma kuntum tukfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir kad ja'akum min Allahi nurum wa kitabum mubin. Das heißt, das ist Sura 5, Vers 15. Ja. O ihr Leute der Schrift, zu euch ist nun unser Gesandter gekommen, um euch vieles von dem klar zu machen, was ihr von dem Buch geheim gehalten habt, was ihr versteckt habt. von Allah ist nun zu euch und vieles zu übergehen und gegen vieles Nachricht zu üben. Wahrlich, zu euch sind ein Licht von Allah und ein klares Buch gekommen. Jetzt steht hier ein Licht gekommen. Und damit ein Licht und ein klares Buch. Das ist ja das Buch und das klare Licht. Dann sagt man hier, wird hier gesagt, aha, siehst du, das heißt, der Prophet ist Licht. So. Jetzt könnte jemand sagen, ja komisch, ihr seid, sagt doch sonst, wir müssen alles wörtlich nehmen. Warum nehmt ihr das jetzt nicht wörtlich? Wir sagen, man muss alles wörtlich nehmen, es sei denn, es gibt einen inneren oder äußeren Beweis, dass das nicht wörtlich zu verstehen ist. Mit inneren Beweis meine ich, im Vers selber oder außerhalb dieses Verses an einer anderen Stelle. So. Und wir haben hier mehrere Beweise im Koran, wie zum Beispiel in Surah 18, Vers 110 oder in Surah 41, Vers 6, wo der Prophet sagt, alaihissalam, dass er ein Mensch ist wie wir. Jetzt haben wir hier, wird er als Licht beschrieben. So. Wie bringen wir diese Verse zusammen? Der Beweis dafür ist in Surah 33, Vers 45 und 46. Ja, ayyuha an-nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'in ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Das ist in Surah 33, Vers 45 und 46. O du Prophet, wir haben dich als Zeugen und Frohbotschafter und Warner gesandt und als Rufer zu Allah mit seiner Erlaubnis und als klare Leuchte. Das heißt, dieser Vers deutet darauf hin, dass das Licht, was hiermit gemeint ist, das Licht der Rechtleitung ist. Und hier steht nicht in dem Vers, der Prophet ist aus Licht erschaffen worden. Und wie gesagt, dieser Hadith widerspricht den authentischen Hadith im Muslim. So, jetzt ist die nächste Frage, wissen Propheten das Verborgene? Allah sagt in Sure 6, Vers 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Jetzt kommen die Koraniten und sagen und leugnen alle Hadithe, wo der Prophet etwas über die sallallahu alaihi wasallam, etwas über die Zukunft sagt. Und was sagen wir dazu? Wir sagen dazu, lies mal Sure 72, Vers 26, عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُثْهِرُ عَلَى غَيْبِ أَهَدًا. Vers 96. Er ist der Wissen des Verborgenen, Allah, so lässt er niemand das Wissen von seinem Verborgenen zukommen, illa man irtada min rasulin, außer dem von seinen Gesandten, den er bewilligt hat. Das heißt, dem er etwas offenbart hat. Okay? Das heißt, der Gesandte weiß nicht von sich selber das Verborgene, außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat. So. Dann, inwieweit sind Propheten unfehlbar? Erstmal, sie sind unfehlbar in der Übermittlung der Botschaft. Zweitens, Schirk und Kuffer, Al-Akbar, da sind sie unfehlbar. Im Gegensatz übrigens zu der Akida der Christen. Das ist immer der Witz an der ganzen Sache. Die Christen kommen immer mit, schau mal, der Prophet Mohammed hat dieses gemacht, hat jenes gemacht, hat dieses gemacht, hat jenes gemacht. Das ist pure Heuchelei, denn laut ihrer Akida kann ein Prophet sogar Schirk und Kuffer begangen haben und laut ihrem Buch hat Dawud dafür gesorgt, weil er sich an eine Frau von einem, was natürlich eine Lüge ist, von einem Soldaten verliebt hat, dass dieser Soldat in der Schlacht getötet wird. Nur mal so nebenbei. So, dann sind sie geschützt vor großen Sünden, ganz klar. Und vor Isra al-Sarair, vor dem ständigen Begehen und weiteren Begehen ohne Tauba von kleinen Sünden und von Sarai Musriya, das heißt entehrenden kleinen Sünden, wie zum Beispiel den Frauen hinterher gucken, ja, etc., solche Sachen. Ja? Und die korrekteste Meinung, es gibt einige Leute, die sagen, kleine Sünden, kann sein, dass sie das machen und danach Tauba machen, aber das ist zum Beispiel das, was Ibn Taymiyyah sagt. Ich bin der Meinung, dass sie dafür auch geschützt sind, sondern dass die Fehler, wo sie getadelt worden sind, immer Sachen sind, wo sie vergessen haben. Das ist zum Beispiel auch, kommt das aus Sure 20, Vers 115 heraus, bei Adam, dass er vergessen hat. Oder unbeabsichtigter Fehler, wie zum Beispiel Hadith Nummer 2905 in Muslim, wo Musa den Ägypter geschlagen hat. Das war ein unbeabsichtigter Fehler. Dann sind sie natürlich nicht anbetungswürdig Und gibt es Frauen, die Propheten sind? Es gibt einige Gelehrte, wie zum Beispiel Qurtubi, der sagt, dass Maryam eine Prophetin gewesen ist. Aber die meisten Gelehrten sagen,